Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Wie ihr hört, ist es meine Stimme, denn Paulina ist heute leider nicht mit am Start. Mit Paulina habe ich zusammen Charles & Charlotte, eine Social Media Agentur in Berlin, gegründet. Und heute zu Gast haben wir Selina Schröter. Im ersten Teil spreche ich mit Selina über die Neueröffnung des Werthains, über ein Retreat ohne Internet und im zweiten Teil geht es um Employer Branding. Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Selina Schröter, Head of Business Development, Employer Branding Expertin und LinkedIn Top Voice. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich richtig. Du kommst ja aus einem weiten Köln eigentlich.
Eigentlich.
Okay, ja. Bist aber jetzt in Berlin.
Part-time Berlinerin.
Oh, richtig cool. Und wie gefällt dir die City?
Also mein Kölner Herz schlägt ja trotzdem sehr hoch, muss ich an der Stelle sagen. Aber Berlin im Sommer ist schon sehr nice. Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl.
Ja, du hast auch einen richtigen Zeitpunkt ausgewählt. Ich finde, im Winter kannst du echt Bordstein hochklappen und zack, dich woanders hin verkrümeln und die Stadt einfach abschließen. Aber im Sommer ist es Highlife.
Habe ich gute Zeit mitgenommen.
Ja, richtig
sehr
gut.
Sehr arbeitsintensiv, aber das Drumherum ist schon sehr cool hier.
Ach schön, also das freut mich.
Ein Teil meines Kölner Herzens habe ich hier definitiv in Berlin gelassen.
Ja, das freut mich. Also Paulina ist heute nicht da, deswegen dachten wir switchen das ein bisschen und wir machen zusammen den Catch-up, also was so letzte Woche bei dir los war und dann steigen wir ein in dein Herzensthema, Employer Branding.
Sehr cool, ich freue mich.
Ja, geil, ich mich auch. Dann erzähl mal, also was letzte Woche, was sind die Sachen, die sind passiert bei dir, was ist spannend, was hat dich bewegt?
Meine letzte Woche war ziemlich wild, muss ich sagen. ein Grund, weshalb ich momentan so viel in Berlin bin, ist die Arbeit, eigentlich der Hauptgrund. Und wir haben von der Arbeit letzte Woche unseren eigenen Coworking- und Event-Space, das Werkhain, eröffnet. Und du kannst dir vorstellen.
Geil, ich habe das gesehen. Wir haben eben kurz drüber gesprochen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen und ich glaube, ich habe das bei Berlin Club Memes gesehen.
Ja, super witzig. Mir haben es auch so viele Leute geschickt. Ich glaube, ich war eine der Letzten, die es dann gesehen hat.
Ey, crazy.
Wahnsinn, dass die uns da direkt mit aufgenommen
haben. Aber das war nicht geplant, dass die euch aufgenommen haben. Das war einfach spontan.
Ja, und ich habe es dann auch nur durch mein Umfeld erfahren, die mir es geschickt haben und gesagt haben, hey Selina, guck mal, das seid ihr doch. Ich so, wie crazy. Ja.
Ey, was ein Buzz beim Start. Ja, hey, kannst für alle, die das nicht gesehen haben, kannst du kurz erklären, was da passiert ist?
Ja, ich glaube, wir wurden ein bisschen gedisst. Aber ich sag mal so, schlechte Presse, also besser schlechte Presse als gar keine Presse.
Ja.
Nee, die haben sich ein bisschen, glaube ich, an unserem Namen aufgehangen. Ich meine, das haben wir natürlich auch bewusst ein bisschen polarisierend gewählt. Das war kein. Und es wurde darüber berichtet, dass einige Clubs ja gerade leider in Berlin schließen oder auch angemeldet haben, zum Jahresende zu schließen. Ich glaube, es Watergate, weil es einer der letzten angemeldet hat, dass sie schließen werden. Ja.
Boah, das ist traurig.
Ja, und das als Anlass genommen, haben sie halt so ein Posting gemacht, so ein bisschen über die guten alten Zeiten und haben uns dann so ein bisschen hops genommen, indem sie, glaube ich, sowas geschrieben haben wie, ey, wenn man 72 Stunden über die nächste disruptive Startup-Idee nachdenkt, kommt sowas bei rum. Aber hey, here we are. Und
cool.
Still standing.
Ja. Also glaubst du an dieses Credo, dass es keine schlechte PR gibt?
Es ist jetzt leicht zu sagen, nee, ich glaube, auf jeden Fall gibt es schlechte PR. In dem Fall muss ich sagen, war es dann mit Humor und im Augenzwinkern und das hat schon auch in gewisser Weise gepusht, insofern, dass es mir eben, dass das eine Awareness gesorgt hat und das war in dem Fall für uns, denke ich, eher positiv, aber natürlich bin ich definitiv der Meinung, dass es auch schlechte PR gibt.
Ja, aber in dem Fall, ist immer so eine Zielgruppenfrage, ne?
Ja.
Also ein Großteil der Leute, die, glaube ich, in dieser Seite folgen oder dieser Meme-Page folgen, so, für die ist das gar nicht relevant, für die es relevant sind, die haben es zumindest auf dem Schirm und die wissen ja auch. Also, ne?
Und du kannst ja cool drauf reagieren,
ja,
das ist ja jetzt kein kritisches Thema oder sowas,
ja,
da
total.
Irgendwie angerissen wurde, sondern es war halt einfach mit einem Augenzwinkern und ich meine, wir haben uns ja auch bewusst für den Namen entschieden, weil wir wissen, dass es da ja auch emotional, dass man das gut aufladen kann und dann aber auch vielleicht mal ein Backfire kommt. Deswegen.
Ja. Also auch smart, weil so kommst du ins Gespräch.
Ja,
ne?
Voll. Ist immer ein guter Gespräch.
Ja. Und was macht ihr im Werkhain?
Wir bringen Startups, aber auch Freelancer, wenn man Bock hat, auch Corporate-Leute zusammen und wollen halt oder bauen da eine kuratierte Community auf aus Leuten aus der Kreativbranche, aber auch Tech-Branche. Unterschiedlichste Branchen, die Bock haben, da in einem etwas anderen Surrounding zu arbeiten. Also es ist bewusst auch so ein bisschen clubby angelegt.
Ach echt?
Ja, also wenn du es mal siehst, ich lade dich gerne mal ein, muss mal rumkommen.
Ja, wo ist das denn in Berlin?
In Friedrichshain,
Frankfurt
Allee.
Im Berghain.
Nicht weit weg.
Passend.
Immerhin. Nee, genau, das ist, du kannst es halt abends switch das komplett in so einen Night-Mode und dann kannst du auch geile Events machen. Es hat dann wirklich eine Club-Atmosphäre. Wir haben geil Graffitis drin, richtig gute indirekte Beleuchtung, super Soundsystem auf alle Etagen ausgelegt. Aber natürlich auch so, dass du auch abends arbeiten kannst. Also es ist ein ganz guter Mix aus Zeit verbringen, gut arbeiten, beste Bedingungen auch, ne? Und zwar wichtig, dass du auch einen vernünftigen Platz hast, jeder Tisch ist höhenverstellbar, genug Phoneboxen und so, dass du halt auch wirklich qualitativ super arbeiten kannst, aber auch Spaß drumherum hast.
Ja. Okay, geil. Also im Endeffekt eine Art Coworking-Space, wo du hinkommst zum Arbeiten, aber mit diesem Benefit, hey, krasse Community, so ein bisschen Nightlife-orientiert und das halt auch ein Space ist, wo du danach noch länger bleibst, noch Afterdrink hast oder sowas.
Ja, Gaming-Area, Sportzimmer, also wir haben Sportraum drin.
Nein, was habt ihr, echt?
Ja, das ist halt auch mal, wenn du ein scheiß Meeting hattest.
Boah, ich muss unbedingt mal vorbeikommen, ich will mir das unbedingt mal anschauen.
Herzlich eingeladen.
Ach cool, schön. Ja, das klingt aufregend. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg beim Start. Und drückt euch die Daumen, dass es durch die Decke geht.
Ja, danke. Aber deshalb natürlich auch viele lange Tage, kurze Nächte. Und so war meine letzte Woche auch geprägt. Opening Party ist jetzt gelaufen und jetzt kurz durchgeatmet und jetzt geht's weiter in Akquise.
Ja, okay, cool. Jetzt geht's an Ernst des Lebens.
An Ernst des Lebens.
Cool.
Wie war deine Woche?
Komplett krank. Also komplett, wirklich komplett gaga. Wirklich, also mein Terminkalender hat sich verselbstständigt. Es fühlt sich einfach an wie so Tetris. Also es wirklich, ich denk mir so, okay, wo ist da noch eine Minute frei? Aber was ganz geil war, ich war am Wochenende auf einem Retreat. Ich habe es noch nie vorher gemacht. Ich war, es war eine Überraschung, ich bin so einer Organisation, die nennt sich EO und ich sage immer, das ist so wie anonyme AlkoholikerInnen für UnternehmerInnen. Also rede jetzt über die ganzen Sorgen und Wünsche, die man hat, wenn man irgendwie selber was aufbaut, aber ist ganz cool. Und die organisieren einmal im Jahr eine Reise und du weißt aber nicht, wohin. So, ich wusste nur, ich musste in München sein um 10 Uhr morgens.
Ja.
Das war auch der zweite Demexco-Tag. In Köln,
im
wunderschönen Köln, da war ich in Köln und musste mich dann um 4 Uhr aus meinem Bettchen quälen, rausschälen und dann um 4.30 Uhr im ICE nach München zu sitzen, wo man echt da sitzt und sich hinterfragt, wo bin ich falsch abgebogen?
Also, ja, das gibt's schön.
Also es war echt, ganz mal Fun Fact, da habe ich echt die Bäckerei Ditch lieben gelernt. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil sind die einzigen, die um 4 Uhr morgens am Hauptbahnhof in Köln auf hatten.
Ey, und das perfekt,
echt, ja, wirklich, ist echt einfach Fun Fact und da ist einfach so eine Schlange von Zombies, die sich da irgendwie den Kaffee reindrehen. Das war echt sehr witzig. Nein, dann kamen wir in München an und du formst ja von 100 auf 0, weißt du, du bist voll auf deinem Mexico, das ist Stress hoch 100, ne? Da Präsentation hier, Speech dort, 1000 Leute connecten. Dann bist du auf einmal in München am Hauptbahnhof und dann wurden wir in so einen Zug gesetzt, also in so einen kleinen, so einen Bimmelbahn und waren in der Nähe vom Tegernsee und dann sind wir wandern gegangen. Also ich wusste, dass wir so Wandersachen mitnehmen mussten, ne? Aber wenn du dann in dieser Natur bist und so einen Berg hochsteigst, und ich bin jetzt nicht so der crazy Wanderexperte, aber ich war echt so, boah, krass, holt einen das runter. Also du bist so wirklich von 100% Stress und die Welt bricht zusammen, bis auf einmal, boah, ist das geil.
Ja.
Und so diese Ruhe, diese Luft, die du hast und diese Bewegung, es war echt richtig crazy. Und wir sind dann haben so eine Hüttenwanderung gemacht.
Aha.
Hast du das mal gemacht?
Nee, noch nicht.
Kann ich echt nur empfehlen. Also du pennst auf den Hütten, du bist auch dann relativ hoch, so 1500 Metern und du hast kein Internet. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal kein Internet hatte. Und du guckst so dieses Handy an, so diese Glasscheibe und fragst dich so, was bist du eigentlich? Also du kannst gar nichts. Du kannst ohne Internet kannst du gar nichts. Kann man irgendwelche Fotos angucken von irgendwelchen Urlauben.
Nichts runterlädt.
Ja, so, aber dann hast du echt so eine Hütte und dann kommst du da rein und dann ist es abends, ist es kalt draußen, es lag überall Schnee, das war auch krass. Kommst rein und dann ist echt da so ein Ofen, also so richtig, richtig nostalgisch, so ein Ofen, da knistert das dran, dann gibt es so zwei Gerüchte, es gibt so Spinatknödel und es gibt so Knödel mit Pfifferlingen, das kannst du dann auswählen und Kaiserschmarrn und dann spielst du da Karten, quatschst, trinkst ein alkoholfreies Hefeweizen, gehst um 8 Uhr pennen und stehst morgens um 6 Uhr wieder auf.
Ja. Du bist aber um 8 Uhr auch richtig müde dann, ne?
Du bist komplett fertig. Ich dachte um 18 Uhr, ich wollte schon schlafen gehen, so, und dann dachte ich mir, okay, ich kann eh nicht pennen. Aber das war richtig, richtig geil und ich kann das nur empfehlen, sich mal so komplett rauszunehmen.
Ja.
Und ich habe mir vorgenommen, das öfters zu machen, weil man macht es, glaube ich, nie, also wenn du jetzt so eine Woche hast, es ist ja nie der perfekte Zeitpunkt, mal 4 Tage jetzt rauszufahren. Nie. Aber wenn du es planst und dann wirklich sagst, okay, ich ziehe das durch, das ist so recovering, ich bin wiedergekommen, hatte unendlich viel Energie. Also echt cool, das hat mich richtig gekickt.
Das möchte ich nach der Phase jetzt eigentlich auch.
Ich kann dir gerne die Route schicken.
Gut, auf jeden Fall.
Ja?
Richtig gut.
Das war die Woche.
Aber auch diszipliniert, ne? Wenn du dann halt nicht das Internet, also wenn du quasi gar nicht erst den Zugang hast und dich rausnehmen musst, ist eigentlich ein guter Aufhänger. Weil sonst, glaube ich, diszipliniert man sich selber nicht ganz so stark oder so wird es mir zu.
Ja, hundertprozentig. Und du hast dann ja auch immer, bist dann ja irgendwo so zwischen den Stühlen, weißt du? Dann bist du zwar da an dem Ort, willst aber trotzdem irgendwie noch bei der Work am Start sein und dann hast du noch so ein paar Themen, die alle wichtig sind, wo du unbedingt noch reinschauen musst. Und dieser krasse Cut, okay, es gibt einfach kein Internet. Ja. Und ist nicht so, okay, ich habe dann nach dem WLAN gefragt, weil die Hütte hatte WLAN. Und die Frau meinte zu mir so, gibt's nicht, unterhaltet euch. Ich so, okay. Und dadurch bist du so fokussiert und mal in diesem Moment zu sein und nicht mal Instagram-Story da, WhatsApp dort, E-Mail hier, Asana da, Slack das, Anruf, sondern einfach raus und da zu sein, das war echt, echt geil, muss ich sagen. Also, Thema heute Employer Branding, wo du ja die Expertin vom Herrn bist, wurdest uns empfohlen auf LinkedIn und du bist ja auch LinkedIn Top Voice.
Ja, passt.
Erzähl mal kurz, wie kommt es, dass du das Thema zu deinem Steckenpferd gemacht hast?
Das hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen durch meinen Lebenslauf ergeben. Gar nicht unbedingt immer so geplant, aber ich habe einen langjährigen Konzern-Background. Ich war lange bei Siemens.
Hm.
Ja, direkt mit 18 duales Studium angefangen.
Wow, all in.
Konzern gewächst, ja, absolut. Und durfte in dem Kontext für die letzten 4 Jahre, die ich für den Konzern gearbeitet habe, das junge Employer Branding für Siemens in Deutschland mit aufbauen und auch mit verantworten. Heißt quasi wie so ein Konzern, der ja eigentlich sehr konservativ ist und auch konservativ nach außen hin wirkt und mit dem die meisten 16-Jährigen, würde ich behaupten, nichts anfangen können.
Mhm.
Wie man so einen Konzern an junge Menschen heranbringt, um sie eben für den Konzern als Arbeitgeber auch zu begeistern. Und das habe ich, in die Rolle bin ich gekommen. War in dem Moment ganz cool, weil, und das merke ich, kommt mir auch sehr zugute, dass ich so ein bisschen eine Doppelrolle habe als, hey, ich kenne die Arbeitgebersicht jetzt durch meine langjährige Erfahrung sehr gut und weiß, worauf es da ankommt. Ich bin aber selbst auch noch Teil der Zielgruppe, weil ich selber noch sehr nah dran bin von meinem Alter her. Gut, sehr nah ist auch ein bisschen dehnbar, also 17 sind auch 10 Jahre her. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass ich weiß, worauf es bei der Zielgruppe eben ankommt, die vor allem der Konzern ansprechen wollte. Und das habe ich 4 Jahre gemacht, 2 Jahre davon auch alle Dualstudierenden in NRW eingestellt. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe einfach eine sehr große Leidenschaft für das Thema mitentwickelt. Und freue mich, das jetzt auch im Zuge meiner aktuellen Arbeit und auch meiner Selbstständigkeit mit weitertragen zu können. Und da vor allem auch auf Plattformen wie LinkedIn drüber zu schreiben und mich auszutauschen und auch weiterhin Unternehmen damit begleiten zu können.
Boah, krass, richtig cool, richtig wichtig vor allem. Ne? Weil ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass Corporates so uncool geworden sind. Ne? Also ja, alle wollen im Werkhain arbeiten. Alle wollen selbstständig sein. Also es ist in meiner Bubble, ich bin natürlich auch jetzt krass in dieser Kreativ-Werbebubble drin. Aber wie schafft man das dann, so ein Riesen wie Siemens cool zu machen?
Oh ja, ist ein Riesen-Challenge, muss ich mal kurz sagen. Ich habe da so ein bisschen bei mir selbst angefangen. Ne? Als ich selber damals mich bei Siemens beworben habe, war das nicht so, dass ich dachte, dass ich schon super viel von dem Unternehmen wusste und dachte, boah, super sexy, super geil. Sondern es waren eher so Punkte wie internationale Perspektiven, das war mir damals wichtig. Auch eine Form von sicheres Arbeitsumfeld, viele Optionen und so weiter und ein cooles duales Studienprogramm, was mir zugesagt hat. Und ich glaube, dass Unternehmen sich genau diese Frage einfach stellen müssen, wer sind wir und welche Mehrwerte haben wir konkret für diese Talente, die wir ansprechen wollen. Weil große Markennamen ziehen heutzutage einfach nicht mehr als Arbeitgeber. Klar, es kann ein Türöffner sein, aber es ist nicht so, dass die meisten sich für ein Unternehmen nur aufgrund des Namens entscheiden. Das reicht nicht mehr aus, sondern dieser Name muss eben mit Leben gefüllt werden und ich muss mir als junger Mensch ein Bild machen können, was erwartet mich da, was ist authentisch vor allem und wenn ich mich für den Arbeitgeber entscheide, auf was kann ich mich da einstellen? Und ich glaube, das rüberzubringen auf Plattformen, auf denen eben auch die junge Zielgruppe stattfindet, ist für viele Corporates noch sehr herausfordernd, weil auch noch gar nicht so lange dieser Arbeitnehmendenmarkt vorherrscht. Das heißt, es war immer so, gerade bei den großen Unternehmen, dass sie immer genügend Bewerbungen bekommen haben. Sie mussten sich nicht bemühen. Es waren immer so, jeder wollte für die großen Corporates arbeiten. Und viele konnten sich ja vor Bewerbungen nicht retten. Das waren super selektive Bewerbungsprozesse, wo die meisten schon ausgesiebt worden sind. Und jetzt die letzten Jahre ist einfach immer klarer geworden, okay, hey, es werden weniger Bewerbungen, man muss sich wirklich mehr um die Leute bemühen, man muss mehr auf die zugehen, man muss auch als Arbeitgeber viel mehr anbieten als nur einen Unternehmensnamen. Und ich glaube, dass erstmal dieses Verständnis aufzubauen, dass wir jetzt in dieser Situation sind und dann auch zu sagen, wir schrauben jetzt mal vielleicht so ein bisschen am Konzern-Ego zurück und bewegen uns hier auf einer Augenhöhe mit der Zielgruppe und lassen uns auch wirklich auf die Leute ein und gucken, wie können wir denen jetzt da begegnen, wo sie unterwegs sind. Das ist der wichtigste Step zu Beginn. Und ich glaube, denen sind viele noch nicht gegangen.
Ja, ja, 100%. Ich fühle das auch sehr. Und man kennt das auch, dass der Markt sich shiftet, ne? Von Arbeitgeber zu Arbeitnehmerinnenmarkt. Und was, also du hast ja ein paar Themen gesagt, die gerade wichtig waren, zum Beispiel Internationalität hast du gesagt, Sicherheit. Woher ich frage mich jetzt mal, woher weiß das Unternehmen denn oder woher, wie kommt man an die Informationen, was die Leute wollen? Was sind so die wichtigsten Sachen, weißt du, was ich meine?
Ja, also was ich zu Beginn immer super wichtig finde, und es klingt so simpel, es ist auch recht simpel, aber viele machen es nicht, einfach, dass man sich mal mit der Zielgruppe intensiv beschäftigt. Also viele sagen immer, und da habe ich auch ein Problem mit, ja, wie erreichen wir die denn, die Generation Z? Dann sage ich, ja, die Generation Z ist eine Riesenkohorte, über die wir sprechen. Wen aus der Generation wollt ihr denn erreichen? Weil für mich ist die Generation Z keine Zielgruppe. Es ist ein Riesenpamphlet an unterschiedlichen Menschen, Individuen. Wen aus dieser Generation wollt ihr denn adressieren? Was sind die Leute oder was muss jemand mitbringen, der bei euch arbeiten soll? Ist es Neugier auf folgende Themen, weiß ich nicht, XY, IT-Technologie? Sollten die schon eine Affinität für Themen mitbringen? Und wenn ich mir da, also anhand der Parameter, die mir als Unternehmen wichtig sind, erstmal eine Persona erstelle oder verschiedene Personas erstelle, die ich ansprechen möchte, dann kann ich die quasi übertragen auf, okay, wo finde ich diese Zielgruppe? Was macht die aus? Welche Interessen haben die? Weil nur zu sagen, ich will die Gen Z ansprechen, ist, finde ich, Bullshit, weil es viel zu breit ist.
Ich finde das so gut, dass du das sagst, weil mir geht das auch mal so auf den Keks. Ne? Also erstmal gibt es ganz viele Phänomene, dass oft die Unterschiede in einer Generation größer sind als generationsübergreifend. Ja. So, ne? Und gerade was du gesagt hast, ich habe jetzt nicht den Age-Break im Kopf, aber Gen Z ist ja von 15 Jahren bis 27 oder...
Genau, also alles, was zwischen also ich bin so die Älteste, der älteste Jahrgang, 97 zwischen 97 und 2012 geboren.
So, ne? Und das ist halt so eine riesige Spanne, ne? Jemand, der 15 ist oder die 15 ist, hat niemals die gleichen Interessen, Needs und Bedürfnisse wie jemand, der oder die 25 oder 27 ist, so, ne? Total. Deswegen finde ich es total gut, dass du sagst, okay, Gen Z ist an sich keine Zielgruppe, das ist eine Kohorte. Und wie bricht ihr, also das heißt, ihr brecht die dann runter in Personas, oder wie?
Genau, also in meinem damaligen Job und auch wenn ich jetzt noch mit Unternehmen spreche, ist das quasi so der erste Schritt, erstmal zu sagen, okay, sich der eigenen Zielgruppe bewusst zu werden. Weil auch mal in sich reinzuhören, wen haben wir denn aktuell an Azubis und an Studis schon an Bord? Was sind das für Leute? Wo haben wir die gefunden? Wie sind die damals auf uns aufmerksam geworden? Mm. Da auch mal in den Dialog mit den Bestands-Azubis und Studis zu gehen.
Smart.
Ja, also das sind so low-hanging fruits, weißt du, das ist keine Rocket Science, aber einfach diesen Dialog zu suchen. Und da sind wir auch an dem Punkt, dass ich, was ich immer wieder predige, dieses Miteinander, also mehr Miteinander, anstatt übereinander zu reden. Weil ich sehe auch so viele Kampagnen da draußen, und da wirst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen können, wo ich genau weiß, die Zielgruppe war nicht einmal involviert in diesen kreativen Prozess. Weil sonst hätte es ja anders ausgesehen.
Ja.
Und da gibt es wirklich x Beispiele, die ich dir jetzt nennen könnte. Sondern genau einfach in diesen Dialog zu treten. Und wenn ich jetzt noch nicht so viele Azubis an Bord habe, oder so, es gibt ganz viele Studien oder auch Umfragen von Unternehmen wie beispielsweise Trendence, die veröffentlichen jährlich Studien mit über 1000 Schüler, Schülerinnen, die durchgeführt werden, wo Arbeitgeber-Rankings entstehen und wo auch genau sowas gefragt wird, was ist dir bei einem Arbeitgeber wichtig? Warum entscheidest du dich da und dafür und nicht da und dafür? Also das ist transparent einsehbar und da kann man dann genau gucken, welche Zielgruppen sich da wiederfinden und was diesen Zielgruppen wichtig ist, eben beispielsweise Sicherheitsbedürfnis, super konservativ, aber aktuell auch wieder auch auf Basis der ganzen Situation, die weltweit so passieren, ein Punkt, der für viele junge Leute wieder extrem wichtig wird. Und dem zuzuhören und dem nachzugehen und zu gucken, hey, bieten wir da vielleicht schon was, was wir einfach noch überhaupt nicht nach außen kommunizieren, das ist so die Basis, auf die dann aufgebaut werden sollte.
Oh, spannend. Ja, das Sicherheitsthema macht Sinn. Ne? Es gibt auch dieses Phänomen Cocooning. Ne? Also die Welt bricht zusammen und man schließt sich, zieht sich wieder zu Hause ein, buddelt sich ein, so um halt dort Sicherheit und Rückhalt zu finden. Ne?
Ja.
Was sind denn neben Sicherheit so die Top-Bedürfnisse, was junge Menschen von ArbeitgeberInnen wollen?
Jetzt sprechen wir natürlich wieder recht pauschal. Ja. Gerade noch so, keine Zielgruppe jetzt. aber natürlich gibt es ein paar Themen, die einfach auf Basis dessen, in welches Umfeld wir hineingeboren worden sind, unsere Erwartungen an die Arbeitswelt formen. Dazu ist neben dem Sicherheitsthema natürlich auch ein Thema, wie flexibel kann ich bei dem Arbeitgeber arbeiten? Also viele nehmen sich raus, das Thema für nach der Ausbildung oder nach dem dualen Studium anzustellen. Aber warum nicht auch schon währenddessen mal berücksichtigen? Weil wenn ich sage, hey, super, du musst jetzt erstmal 3,5 Jahre hier jeden Tag vor Ort sein und danach können wir mal über 2 Tage Homeoffice sprechen, ist das nicht so zielführend. Das heißt, zu gucken, was kann ich auch im Bereich Flexibilität auch schon während der Ausbildung, während des dualen Studiums anbieten? Und dann sind es auch so simple Themen, die, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm haben. wie sieht das aus mit beispielsweise Mentoring-Programmen? Ne? Wie kann ich auch junge Leute ins Berufsleben erstmal begleiten? Weil der Schritt von Schule in Berufsleben ist ja so ein unfassbar Riesenschritt. Und da kann es auch sowas sein wie, ey, du bekommst schon vorm Onboarding, so in dieser Pre-Boarding-Phase, kriegst du schon irgendwie einen Mentor, einen Buddy mit an die Hand, der dir hilft, den du auch Fragen stellen kannst, den du vielleicht jetzt deinen Chef oder deine Chefin nicht fragen würdest. Und sowas auch mal transparent zu machen, weil ich weiß noch, in meiner Situation und auch wenn ich mich mit vielen Leuten aus dem Alter unterhalte, ist das Thema am Anfang eine Orientierung zu finden so wichtig. Und wenn ich mir da mit so Buddy-Programmen jemandem entgegenkommen kann, ist das vermeintlich kein Benefit, weil viele würden es vielleicht nicht als Benefit sehen, aber es ist ein unglaublicher Mehrwert. Und das auch mal auf einer Karrierewebsite oder so deutlich zu machen, kann schon sehr viel helfen. Finanzielle Sicherheit natürlich auch ein Thema. Also wie auch Gehaltsstrukturen mal transparent zu machen, hilft extrem. Und da auch nicht um heißen Brei rumzureden. Genau, also das sind auf jeden Fall Themen, die ich immer an die Hand geben würde. Aber auch, Wie wird in einem Unternehmen kommuniziert? Wie sind Feedback-Strukturen? Also auch, wie ist so das ganze Culture-Thema? Auch das mal nach außen zu bringen. Weil wenn ich jetzt weiß, auf der Karriere-Website steht irgendwo, super, wir leben flache Hierarchien und dann komme ich da hin und kann aber erstmal mit den Assistenzen sprechen, bevor ich mal irgendwie meinen eigenen Chef oder Chefin zu Gesicht bekomme, ist das halt auch am Thema vorbei. Also wirklich mal transparent zu sagen, hey, wie ist denn dein erster Tag? Wie fängst du hier an? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie ist so ein Umfeld mit Beispielen belegen? Das kann schon wahnsinnig helfen, um so die erste Hürde zu nehmen und eine Tür zu einem Unternehmen zu öffnen.
Boah, super spannend. Ich bin ein bisschen stolz auf unser People and Culture Team. Wir haben so ein Buddy-System, witzigerweise. Aber wir haben es nicht auf der Website und wir haben es auch nicht auf den Stellen oder in den Stellenausschreibungen.
Packt's rein.
Das ist gut. Mit dem Feedback ist auch gut, weil wir haben schon eine sehr krasse Feedback-Kultur. Wir hatten gestern alleine 360-Grad-Feedback. Alle Leute sind aus allen Ecken dieser Welt vorbeigekommen. Das steht da, glaube ich, auch nicht so drin. Aber es ist halt ein Thema, wo wir sagen, das ist Weiterentwicklung. Ne? Es geht nicht darum zu sagen, hey, hier von oben und das ist scheiße, sondern alle zusammen, weil wir haben, wenn du keine Hierarchien hast, du hast ja nur dich selber, du hast ja nur das Team, wo du dran wachsen kannst. So, ne? Das finde ich super, super inspirierend.
Ja, und genau wie du auch gerade gesagt hast, wachsen kannst, auch Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Ne? So zu sagen, hey, du bist jetzt hier nicht nur erstmal Azubi und dann gucken wir mal, weil das ist tatsächlich einer der größten Frustrationsgründe von aktuellen dualstehenden Azubis, die sagen, es wird nicht rechtzeitig genug über die Zeit danach gesprochen. Also wenn ich in den letzten 2 Monaten vor der Abschlussprüfung damit um die Ecke komme und sage, ey, wie sieht es denn mit Übernahmeabteilung aus, ist vielleicht ein bisschen spät. Und das auch als Arbeitgeber proaktiv schon zu begleiten und zu sagen, hey, wir begleiten dich in deiner Entwicklung und gucken, wo auch deine Stärken liegen. Weil ganz ehrlich, eine Ausbildung, ein duales Studium ist meiner Meinung nach, oder so ein Berufseinstieg dafür da, erstmal sich selbst kennenzulernen.
Mhm.
Und zu gucken, was macht mir denn Spaß, wo sind meine Stärken? Und ich bin der festen Überzeugung, dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen Riesenpotenzial haben, wenn sie das mitbegleiten und darauf basierend dann gucken, was könnte deine nächste Station sein und das einfach mit in Berücksichtigung nehmen und diese Gespräche schnell, also schon vielleicht auch schon nach dem ersten Jahr schon mal führen und gucken, in welche Richtung könnte es grob laufen, um auch diese Bedürfnisse ernst zu nehmen und die Leute dann frühestmöglich auch dahin entwickeln zu können. Weil Entwicklung ist ein Riesenthema.
Mhm. Ja. Und da gibt es ganz viele Unternehmen, die nicht klar genug da drin sind.
Genau.
Ja.
Oder die es auch hinten anstellen und dann so, ja, Übernahmeabteilung, gucken wir mal. Und dann irgendwo landest, wo du gar keine Lust drauf hast. Und das kann frustrierend sein, dann sind die Leute auch wieder weg.
Voll verständlich. Wir hatten das auch, dass wir, also uns gibt es ja auch noch nicht so lange, wie zum Beispiel Siemens, ne, dass wir es einfach, wir hatten das einfach nicht.
Ja.
Dann war auch das Feedback da, ja, was ist denn mein nächster Schritt, wie komme ich denn weiter, ich möchte irgendwie gucken, was ist der Nordstern, wo ich mich hin entwickeln kann. Das haben wir auch jetzt dieses Jahr angegangen und sind da gerade dabei, da Pfade zu auszutüfteln, ne, wo es hingehen kann, damit jeder ganz klar weiß, ah, okay, guck mal, das ist ein Weg, das ist ein anderer Weg, das sind die Next Steps.
Ja.
Ja.
Aber super wichtig auch, dass ihr das Feedback bekommen habt und das einfach umsetzt. Das zeigt ja auch, dass, also, welche Kultur ihr lebt.
Voll, aber es ist ein anderer Punkt, weil ich glaube nicht daran, dass es mehr oben eine Person gibt oder so, die die Weisheit mit allen Löffeln gefressen hat. Das funktioniert nicht, sondern ich glaube daran, dass es an jeder Schnittstelle Innovation im Unternehmen geben kann und geben muss. So, und die muss halt eben gefördert werden und da muss es einen Raum für geben. So.
Ja.
Und dann müssen die Personen entweder die das Empowerment haben, es selber direkt umzusetzen.
Ja.
Oder es muss zumindest an die anderen Personen, die dann halt an den Stellen sitzen, herangetragen werden. Und die müssen dann halt eben die Klugheit haben zu sagen, ah, okay, das macht Sinn, wir passen die Strukturen an, wir iterieren, wir machen es anders, wir machen es besser.
Ja, aber super wichtige Erkenntnis und die ja. auch gelebt werden muss. Und jetzt bringen das Ganze noch in den Kontext, dass mehrere Generationen miteinander arbeiten müssen,
ja,
man auch generationsübergreifend das fördert. Das ist schon, ja, das ist die Kunst, aber die super wichtig ist.
Da wird's das komplex, deswegen versuchen wir jetzt auf etwas Einfaches zu gehen, und zwar Social Media. Also sagen wir so, jetzt haben wir verstanden, wen wollen wir ansprechen, wir haben verstanden, was den Leuten wichtig. Wie kriegen wir das jetzt an die Leute ran?
Ja, also ich sag mal so, eigentlich der Kern einer erfolgreichen Employer Brand meiner Meinung nach ist, sich erstmal eben bewusst zu sein, was macht mich als Employer Brand aus? Also diese, man nennt es immer so schön, Employer Value Proposition einmal herauszustellen, was ist quasi mein Mehrwert, den ich als Arbeitgeber meinen Leuten geben kann und der mich vielleicht auch von anderen Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen abhebt und unterscheidet. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann geht es natürlich darum, okay, wie kriege ich das kommuniziert und über welche Plattform kriege ich das an die Leute herangetragen, die ich erreichen möchte. Und da empfehle ich tatsächlich immer, basierend eben auf diesen Zielgruppen zu gucken, welche Plattformen, auf welchen Plattformen sind die unterwegs, welche Plattformen kann ich bedienen und welche Plattformen sind für mich auch als Unternehmen gerade umsetzbar, sowohl monetär als auch kapazitativ, weil ich bekomme dann oft die Frage gestellt, ja, müssen jetzt hier alle Geschäftsführer bei TikTok rumtanzen? Also die Frage kommt tatsächlich sehr häufig.
Müssen Sie das?
Ich sag mal so, wenn es authentisch ist, why not? Aber bitte auf gar keinen Fall um jeden Preis. Weil du hast mir am Anfang die Frage gestellt, gibt es auch schlechte PR? Und in dem Kontext würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Weil, das muss man auch sagen, gerade im Hinblick auf die junge Generation, wir haben so einen hohen Bullshit-Detektor, wenn es um Social Media und Content und Authentizität geht. Wir raffen recht schnell, was ist authentisch und was ist echt. Und was ist aufgesetzt? Und ich sehe so viele aufgesetzte Social-Media-Inhalte von Unternehmen, die denken, okay, wir müssen da jetzt irgendwie was liefern. Mhm. Wir gucken mal, welche Trends und welche Reels vielleicht gerade irgendwo viral gehen und machen das jetzt selber mal. Und es tut fast schon weh beim Zugucken, weil ich dir als Unternehmen das nicht abkaufe, weil es nicht echt ist. Und deshalb bin ich immer eine sehr große Verfechterin davon zu sagen, guck, was passt zu dir als Unternehmen. Und ich habe ein ganz tolles Video letztens gesehen, das hat die Ivana Tadut auch bei LinkedIn nochmal geteilt, wo es so ein kleines Bauunternehmen ist. Die haben keine Agentur im Background, die haben auch keine riesen Budgettöpfe, mit denen sie irgendwelche Social-Media-Kampagnen fahren können. Aber die haben mit ihren einfachsten Mitteln, mit recht viel Selbstironie, ein kleines Video gedreht, wo sie irgendwie wahrscheinlich den eigenen Nachwuchs und ein Baby in so einen Traktor gesetzt haben und dann die Baggerschaufel noch mit so einem Seil hochgezogen haben und dann noch dazu geschrieben haben, wir haben irgendwie ein Nachwuchsproblem. Und es war aber so sweet und eher echt und ernst, weil jeder weiß, ey, ihr habt nicht die Media oder die riesen Budgettöpfe, um Kampagnen zu schalten. Und das ist auch nicht euer Fokus, das ist nicht euer Business. Aber ihr macht es mit euren Mitteln und mit sehr viel Echtheit und Authentizität und Liebe zum Detail versucht es da gerade. Und dieses Video ist viral gegangen. Es hat mehrere Millionen Klicks gehabt auf so einem kleinen Familienunternehmen-Account, der vielleicht, weiß ich nicht, 2000 Follower hat. Und die haben einen riesen Reach damit bekommen. Und das ist immer was, wo ich sage, geht diesen Weg. Also findet das, was für euch ein Match ist und springt da nicht blind auf irgendwelche Trends auf.
Ja, ich glaube, das ist ein richtig, richtig, richtig guter und wichtiger Rat.
Ja.
Ja, und habt ihr, also, wie ist das dann, also, ist es eine Always-On-Strategie für Employer? Also brauchst du quasi einen Kanal, wo du 24/7 da bist? Sind das gezielte Werbekampagnen? Also wie ist da die Distribution?
Also für mich hat Employer Branding verschiedene Facetten. Es gibt natürlich einmal das Employer Branding, was über Unternehmensaccounts stattfindet. Aber viel wichtiger finde ich eigentlich Employer Branding, was über die Personal Brands der Mitarbeitenden stattfindet.
Ah, okay.
Also es ist gar nicht nur, wir bespielen Unternehmensaccount mit Inhalt, weil da sind wir bei dem Thema, dass gerade junge Leute nicht mehr so das Vertrauen in Brands haben oder in Corporates und Unternehmen, sondern eher in Menschen. Also es ist ja auch klar, irgendwie Menschen vertrauen Menschen und weniger Marken. Und das gilt natürlich auch für Employer Brands. Ich kann auf den Corporate Accounts noch so oft sagen, wie toll ich bin, weil ich genau weiß, dass das durch alle Presseabteilungen intern durchging und sehr gefiltert ist und die Inhalte da alle sehr strategisch platziert werden. Aber den viel größeren Hebel habe ich mit den mit den persönlichen Accounts von den Leuten, die für das Unternehmen arbeiten. Und deswegen empfehle ich immer auch zu gucken, gerade bei einer Plattform wie LinkedIn zum Beispiel, wen habe ich da aus meiner eigenen Belegschaft, der oder die vielleicht eine Affinität dafür hat, da Lust zu hat, da auch vielleicht ein Interesse für hat, und wie kann ich den Personen die Möglichkeit geben, auch auf einer Plattform wie LinkedIn über ihren eigenen Account präsent zu werden und selbst über ihre Arbeit zu berichten, weil das ist letztlich die kostengeringste und authentischste Repräsentation, die ich als Unternehmen auf einer Social-Media-Plattform bekommen kann. Und das gilt natürlich auch für Plattformen wie Instagram oder auch TikTok. Jetzt nur im Business-Kontext ist eben LinkedIn da weit vorne und das ist auch die, die ich am meisten für mich nutze und auch fürs Unternehmen. Aber ja, genauso funktioniert es für andere Zielgruppen auch eben auf anderen Plattformen. Und das ist eine Always-On-Strategie, ja.
Okay, total spannend. Das ist ja dieses Phänomen Corporate Influencer, geht ja, ja. In die Richtung.
Ja.
Und ich finde es smart, dass du sagst, okay, die Leute, die da eh schon aktiv sind, ne, dass ja. man die proaktiv adressiert, mit denen spricht und die unterstützt.
Ja.
Ne? Klappt der Weg auch andersrum, dass man sagt, ey, guck mal, wir suchen Corporate InfluencerInnen. Habt ihr Bock?
Oder, ja. Also tatsächlich selber so noch nicht umgesetzt, aber von aus eigenen Kreisen und so auch viel mitbekommen. Definitiv, weil ich bin mir sicher, jedes Unternehmen hat auch einige Leute bei sich, die sich vielleicht noch nicht trauen, die aber Lust drauf hätten, die vielleicht auch nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und wenn ich dann mal so einen Aufruf starte und sage, hey, pass mal auf, wir bieten dir hier so einen ersten konkreten Rahmen und machen so einen Kickoff mit dir und geben dir vielleicht auch ein paar Impulse, dass da einige sind, die sagen, okay, ich höre mir das zumindest mal an und vielleicht bin ich ja dann danach offen genug und sage, okay, ich teste das und ich gehe diesen Schritt in die Sichtbarkeit, weil es braucht ja auch ein bisschen Überwindung, muss ich auch sagen. Und ich bin da auch ganz ehrlich, als ich angefangen habe, selber über meine Personal Brand bei LinkedIn zu schreiben, als ich noch bei Siemens war, war da auch erstmal viel da waren auch viele skeptische Meinungen im eigenen Umfeld. Und ich habe da auch nicht immer nur Support bekommen. Und das war schon auch ein Schritt zu sagen, ich mache das jetzt und ich werde da jetzt aktiver. Und wenn ich da als Unternehmen eine Sensibilität für habe und die Leute aktiv da auch zu ermutige und auch sage, hey, du kannst da jetzt erstmal nichts falsch machen und probier dich doch mal aus. Und wir geben dir vielleicht so 3-4 Tipps mit an die Hand. Dann kann ich da auch definitiv Potenzial wecken von Leuten, wo ich es vielleicht gar nicht wusste, dass die da Bock drauf haben.
Okay, total spannend. Und der Prozess an sich ist, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Unternehmen, die jetzt zuhören, sich denken, ich kann das ja nicht mehr steuern. Ne? Also aber der Prozess, wie ist der Prozess wird ja garantiert nicht Command and Control sein, es wird ja keine Feedback-Schleifen geben, sondern eher Trust and Inspire. Und dann, also wie setzt man diesen Prozess so auf, dass es gut funktioniert und sich beide Parteien wohlfühlen?
Ja, Riesenthema mit dem Thema, ich kann es ja nicht kontrollieren und ich weiß ja gar nicht, was die dann schreiben und ob das so okay ist. Das ist für mich eigentlich der eigentliche Kern einer Employer-Brand. Wenn ich mir bewusst bin, warum die Leute bei mir sind und auch meinen Leuten vertraue, dann vertraue ich auch mit dem, womit sie nach außen hingehen. Letztlich findet Employer-Branding immer statt, ob ich das möchte oder nicht. Ich sage auch mal, Employer-Branding ist keine aktive Entscheidung. Die Leute werden immer über dich reden als Arbeitgeber, ob du willst oder nicht. Ob es auf einer Plattform wie LinkedIn ist oder im eigenen Umfeld, mit der Familie, mit Freunden, Employer Branding findet statt, ob du es willst oder nicht. Du als Arbeitgeber kannst aber beeinflussen oder entscheiden, das aktiv zu beeinflussen und in den Lead zu gehen und die Leute da auch für zu begeistern und auch eher ein positiveres Bild zu formen, als wenn du es aus der Hand gibst. Und da kommt eben mit ins Spiel, Vertrauen in die eigene Belegschaft zu haben. Beispielsweise mit einem gemeinsamen Kickoff zu starten und auch mal zu sagen, so hey, was sind vielleicht so ein paar Guidances, die wir euch mitgeben? Ne? Also jetzt gar nicht vorzuschreiben oder so in diesem verbieterischen Ton, sondern eher zu sagen, was könnte ein cooler Start sein? Was könnten Themen sein, die auch für uns als Unternehmen cool sind, wenn die nach außen gehen? Was sind vielleicht aber auch No-Gos? Also auch nochmal ganz klar zu zeigen, so gerade Confidential-Themen und so, die nicht nach außen gehen sollen. Also dass man da wie so ein Setting schafft, wo die Arbeitnehmenden dann auch wissen, okay, ich habe zumindest Klarheit darüber und ich lege jetzt mal los. Feedback-Schleifen finde ich ganz furchtbar, weil dann kommt wieder das Thema Kontrolle, sondern die erstmal losmarschieren zu lassen und laufen zu lassen und dann zu gucken, wie entwickelt es sich denn. Und wenn ich jetzt mal ein komisches Bauchgefühl habe, auch mal das Gespräch zu suchen und sagen, hey, pass mal auf, brauchst du da auch nochmal vielleicht nochmal einen Sparringspartner intern oder können wir dir da noch unterstützen? Aber grundsätzlich ist das Vertrauen die Basis und die ist super wichtig. Und wenn die auch in einer Employer Brand nicht gegeben ist, dann habe ich ein ganz anderes Arbeitsculture-Thema bei mir intern.
Ja, ich glaube, das ist so gut, was du sagst und so richtig. Ne? Also einmal fällt mir ein, Jeff Bezos hat damals mal gesagt, Marke ist das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Und das ist genau das, was du sagst. Finde ich super spannend, weil ja, alle reden über die Arbeit, alle reden über die Marke und gar nichts zu tun, so dann bist du sowieso nicht Teil von der Party. Ja. Ne? und da aktiv reinzugehen und dass du diesen Prozess steuern kannst, ich glaube, das ist sowieso eine Utopie, das ist Illusion. Ne? Ja. Das funktioniert nicht. Das ist so ähnlich wie im Influencer in Marketing, ne? Wenn es jetzt um Konsummarken geht. Ja. Das ist ja auch so, wir sagen, hey, okay, das sind Leute Teil des Kreativteams. Ja. Wir schreiben denen nicht vor, was sie machen sollen. Wir haben die, weil die eine gewisse Community haben, weil die einen Stil haben, weil die eine gewisse Identität haben, wo wir sehen, da ist ein Fit und dann geben wir denen die Werte mit. Mhm. Oder wir geben denen einen Rahmen mit im Sinne von, hey, guck mal, das ist Inspiration. So, ja. Und dann müssen wir denen aber vertrauen, dass sie es so machen, wie sie glauben, dass das Beste ist. Und dieser Raum für Eigeninterpretation, der muss halt eben da sein.
Ja.
So, und das ist genau das Gleiche wie dann im Corporate Influencer Game.
Genau. Und auch mal zu sagen, auch die Leuten eine gewisse Zeit dafür geben zu können, das zu machen. Also ich werde auch oft gefragt, machst du es nur in deiner Freizeit? Und ich mache den größten Teil, ehrlich gesagt, in meiner Freizeit. Aber auch zu sagen, hey, wir geben dir hier einen Rahmen und du hast x Stunden im Monat dafür Zeit, das auch während der Arbeitszeit mal anzugehen und da auch aufzubauen. Ich glaube, auch das zeigt nochmal, ach cool, mein Unternehmen nimmt das auch ernst und sieht das auch an und erkennt es auch als Mehrwert. Weil das war ehrlich gesagt auch was, womit ich lange gestruggelt habe, weil es nicht unbedingt als Mehrwert gesehen worden ist seitens des Arbeitgebers, was ich da aufbaue und was für eine Reach ich irgendwann hatte und was für eine Stimme ich auch nach außen hin war, gerade für junge Leute in Bezug auf das Unternehmen. Und das auch wirklich anzuerkennen und auch zu sagen, hey, wir schätzen das total, was du hier machst und du bist für uns eine wichtige Markenbotschafterin oder Markenbotschafter. Und das auch anzuerkennen, das sehe ich auch als wichtig. Ich würde es niemals in irgendwelche Zielvereinbarungen oder so aufnehmen. Also es sollte nie mit einem Druck oder irgendwas versehen werden. Weil dann ist auch das Thema Authentizität wieder eine Frage. Aber so ein paar Incentives zu schaffen und da auch mal ruhig Feedback und auch eine gewisse positive Belohnung zu geben, pusht die Leute dann auch. Und man kann auch so kleine Team-Challenges oder so machen. Also, gibt es wirklich viele Optionen. Die helfen können und die vor allem dann das Unternehmen für Leute, die es noch nicht kennen oder es vielleicht gerade auf dem Radar haben, nach außen hin greifbarer zu machen und die Leute da erstmal kennenzulernen und das Gefühl schon zu haben. Und das finde ich eigentlich mit das Schönste, wenn ich mich über ein Unternehmen informiere und auf die Karriere-Website gehe und parallel auch mal gucke, wer ist da so bei LinkedIn vertreten, wenn ich so ein erstes Feeling bekomme darüber, wie könnte es sein, wenn ich für so ein Unternehmen arbeite. Ich glaube, das ist das größte Ziel, was du mit solchen Leuten erreichen kannst.
Ja, hundertprozentig. Wie viel Zeit geht da drauf, so pro Person, pro Woche?
Unterschiedlich, wie intensiv man es verfolgt. Ich muss jetzt gestehen, man kann natürlich jetzt auch sagen, ne, da gibt es auch verschiedene Meinungen, wie oft man posten sollte. Und
wie oft sollte man posten? Wie oft postest du?
Wenig.
Sag mal, wie oft postest du?
Also aktuell einmal die Woche, weil ich es nicht mehr schaffe. Okay. Also jetzt bei LinkedIn ist es einmal die Woche. Ja, 2 bis 3 Mal die Woche wäre cool. Aber auch da muss ich sagen, ich bin eher ein Fan von Kontinuität und Qualität, als einfach nur Quantität rauszuballern. Mhm. Und das sehe ich auch bei ein paar Accounts, wo ich denke, boah, da geht ein bisschen Mehrwert flöten, weil die Pace so hoch ist und recht viel Content rausgeschossen wird. Wenn man das schafft, es unter einen Hut zu bekommen, mega, dann go for it. Aber ich gehe dann lieber einen Schritt zurück, sage, okay, für mich ist Qualität wichtiger als Quantität und kontinuierlich dabei zu bleiben, das heißt wirklich kontinuierlich zumindest einmal die Woche zu posten, ist mir dann eben wichtiger. Und das merke ich auch im Long-Term, funktioniert das ganz gut.
Ja, voll interessant, weil Sarah Emmerich, die war 2 Folgen vor dir, glaube ich, da, oder 3, die hat das auch gesagt. Also ich glaube, Sarah postet aktuell auch nur einmal die Woche, wenn überhaupt. Und sie hat genau diesen Zwiespalt, dass sie sagt, hey, okay, ich würde gerne mehr posten. Aber genau wie du sagst sie auch, hey, ich muss da hundertprozentig dahinter stehen.
Ja.
Ich habe den Anspruch, dass es ein neuer Blickwinkel ist, dass es irgendeine Form von Frische hat, dass es den Leuten einen Mehrwert liefert.
Ja.
Und dass nicht nur ist, ah, okay, das ist der 100. Instagram-Post, genau, guten Morgen. Das ist der 100. LinkedIn-Post so, und der rutscht einfach so durch.
Total.
Ne? Und sie ist ja auch sehr erfolgreich mit dem.
Ja,
mit der Herangehensweise.
Absolut. Und ich glaube, man bekommt das auch mit, LinkedIn wird auch mehr und mehr geflutet. Und mein persönlicher Anspruch ist es dann, zumindest die Qualität hochzuhalten, um den Leuten auch einen Mehrwert mitzugeben, dass sie auch einen Grund haben, meine Beiträge weiterhin zu lesen.
Mhm.
Und das sollte es auch eben in solchen Programmen sein. Also nur posten für des Postings willen, bringt da keinem den langfristigen Erfolg.
Ja.
Ja.
Gut, und die Frage, zurück zur Frage, wie viel Zeit, also ganz oben, also, womit muss man kalkulieren, wenn ich sage, ich möchte das jetzt machen?
Also am Anfang gehört natürlich so ein bisschen dazu, zu gucken, erstmal, wie möchte ich mich positionieren, was sind so Themen, mit denen ich mich auch nach außen hin zeigen möchte. Da sollte man am Anfang schon erstmal ein bisschen Zeit investieren, sich selbst auch erstmal bewusst zu werden und auch zu gucken, wie will ich mich da aufbauen und aufstellen. Das kann schon mal einen Tag, mal 2 Tage in Anspruch nehmen, einfach um sich auch genug zu hinterfragen und zu gucken, wie ist so mein Setting und wo baue ich jetzt drauf auf. Und dann, also das ist kann von bis sein. Ne? Also von einer halben Stunde bis zu 3-4 Stunden in der Woche ist eigentlich alles dabei. Aber ich glaube, wenn man wirklich startet, ist so eine Stunde pro Woche auf jeden Fall ein Muss. Mhm. Es geht auch gar nicht nur darum, eigenen Content zu schreiben, sondern auch mal zu screenen, was passiert denn so um mich rum, links, rechts, was sind Themen, die gerade stattfinden. Habe ich vielleicht zu den Themen, die auf der Plattform schon stattfinden, auch was zu sagen? Ja. Kann ich darauf aufspringen, irgendwie aufbauen? Kommentieren und auch mit anderen Inhalten zu interagieren. Da muss ich sagen, habe ich auch noch ordentlich Potenzial nach oben, weil ich gerade einfach auch nicht so richtig die Zeit habe. Aber man kann auch eine Brand aufbauen und auch ein Unternehmen repräsentieren, indem ich auf Inhalte von anderen reagiere und auch mal einen Kommentar schreibe. Und auch Kommentare können eine hohe Visibilität bekommen und auch darüber kann ich Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, wenn ich auch sage, ey, ich traue mich am Anfang noch nicht so viel selber zu schreiben oder zu posten, sind Kommentare eine super Option, um erstmal so ein bisschen da ins LinkedIn-Game reinzukommen. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, guck mindestens so 10, 15 Minuten am Tag mal rein und dann noch eine Zeit für eine Stunde, um mindestens mal einen Beitrag pro Woche zu schreiben.
Cool. Brauchst du eine Stunde, um einen Beitrag zu schreiben? Von Scratch to Publish?
Es kommt aufs Thema an. Manche Themen fallen mir leichter. Da bin ich dann wirklich, das mache ich on the go. Also es gibt LinkedIn-Beiträge und das ist super witzig. Also es gibt wirklich meine erfolgreichsten LinkedIn-Beiträge, habe ich in unter einer halben Stunde geschrieben. Und die, krass, wo ich mir den meisten Kopf zerbrochen habe und recherchiert und gedacht habe, boah, und der geht jetzt durch die Decke, die performen dann manchmal, nein, nicht ganz so gut und da sitze ich dann auch mal länger dran.
Ja, was ist die Geheimformel? Also kannst du das so runterbrechen? Also weißt du, was jetzt der Treiber ist für einen erfolgreichen Post?
Posts können auf unterschiedliche Art und Weise erfolgreich sein. Ich glaube, erfolgreich muss man auch unterschiedlich definieren.
Aha, dann erzähl doch mal, ich bin gespannt.
Natürlich kann ich jetzt die absolute Clickbait-Headline reinhauen, ja, und irgendwie total kontrovers irgendwas schreiben. Und dann wird der Post insofern erfolgreich, dass er wahrscheinlich eine recht hohe Visibilität bekommt, weil Leute anfangen, drunter zu kommentieren und mir vielleicht ihre Meinung zu geigen.
Ja, wir lieben Social Media, herrlich.
Ja, das ist ja wie auf jeder Plattform. Ja, ist immer so, ja. Genau, dann habe ich vielleicht viele Impressionen, die ich damit erziele. Aber die Frage ist, erziele ich damit mein persönliches Ziel? Also welches Ziel verfolge ich selber auf einer Plattform? Und ist es dann, ich glaube nicht, also ich habe nie über die impressionsstärksten Beiträge irgendwie danach Anfragen bekommen oder war mit irgendwelche Kunden gewonnen oder sonstiges. Das ist eher aus Posts passiert, die ein bisschen nischiger platziert sind, die vielleicht gar nicht die riesen Visibilität bekommen haben, aber wo ich wirklich auch einen persönlichen mit einem fachlichen Mehrwert verknüpft habe. Also wo wirklich auch, wo ich mal vielleicht über eine Kampagne berichtet habe, was war da gut, was war da schlecht. Ich habe mal so ein Format, und das sollte ich auch mal wieder beleben, wo ich auch mal, wenn ich irgendwas im Alltag sehe oder irgendein Plakat, paar Kampagne, wie auch immer, wo ich dann Stellung zu nehme. Und da kam viel mehr bei rum. Die haben aber jetzt nicht die riesen Impressionenanzahl auf LinkedIn gehabt. Deswegen sollte man sich selber fragen, welches Ziel verfolge ich damit, wenn ich jetzt nur auf Impressionen und müssen die meisten Klicks stolz bin und aus bin, dann sind Kontroverse wie auf jeder Social-Media-Plattform natürlich ausschlaggebend. Aber ich würde behaupten, das zahlt nicht immer aufs eigene Konto ein. Da würde ich eher gucken, wie kann ich mich nischig platzieren und erfolgreichen Beitrag so schreiben, dass ich einen persönlichen, aber auch einen fachlichen Mehrwert biete.
Ja, voll der wichtige Punkt, weil man ist immer oft geblendet dann von Impressions und von Reichweite und möchte möglichst hochklettern. Ja. Ne? Aber es ist genau wie du sagst, also was bringt es mir, wenn ich richtig viele erreiche versus halt viele richtige so. Ne?
Weil, genau.
Und das ist immer spannend, du misst es dann wirklich, weil du kannst dann sehen, okay, ich poste was einmal die Woche und dann kommen dadurch Leute zu mir oder schreiben mich an, die sich auf den Post beziehen oder irgendwie in dem Kontext stattfinden und dann ist das gut für dich.
Genau, also manche dann, die dann direkt auf den Post selber Stellung nehmen oder auch die sagen, hey, ich folge dir jetzt schon eine Weile und ich finde es irgendwie cool, was du machst oder ich merke, hey, wir bräuchten da auch mal ein bisschen Input, kannst du nicht mal vorbeikommen? Also es ist auch, it's a journey, ne? Also auch es ist nicht... Und das darf auch nicht der Anspruch sein, auch jetzt für Unternehmen, das möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, die sagen, ey, wir fangen jetzt an, unsere Leute zu empowern, bei LinkedIn mehr zu posten oder auch für jüngere Leute bei Instagram oder TikTok. Und dann machen wir das und nach einem halben Jahr rennen die Leute uns hier die Hütte ein und wir kriegen so und so viele mehr Bewerbungen. Das darf nicht der Anspruch sein. Das ist ein Weg, das ist was sich langfristig aufbaut, sowohl eben bei diesen Personenaccounts als auch dann langfristig aufs Unternehmenskonto einzahlt. Ich habe, bevor ich bei Siemens gegangen bin, so viele Nachrichten noch bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, Selina, du warst mit ein Grund, weshalb ich mich für das Unternehmen entschieden habe. Und weshalb ich jetzt aktuell meine Abschlussprüfung mit Siemens schreibe. Krass. Und das war der größte Lohn für meine Arbeit, den ich hätte bekommen können. Das war aber auf dem Unternehmen gar nicht so bewusst.
Ja.
Also eher langfristig zu denken und das nicht direkt mit irgendwelchen harten KPIs zu verknüpfen und zu sagen, okay, ey, wir bauen uns da jetzt auf und dann kriegen wir daraus so und so viele Bewerbungen, weil viele kannst du gar nicht unbedingt tracken, wo die herkommen. Und so ist es auch bei Anfragen, die ich über LinkedIn bekomme. Natürlich frage ich dann auch, wie kamst du auf mich? Und manche sagen, ey, ich folge dir einfach schon lange und ich finde es cool, was du machst. Und das sollte viel mehr die Zielsetzung sein, erstmal diesen Weg einzuschlagen und da eine Basis aufzubauen, weil dann können langfristig da Bewerbungen oder auch Kunden raus resultieren. Also LinkedIn ist ja nicht nur, werde sichtbar für potenzielle Kandidaten, sondern vielleicht auch potenzielle Kunden, die ich darüber gewinne,
als Unternehmen. Total. Ja, sag mal, andere Frage, was hältst du von dem Videofeed auf LinkedIn? Ist das so Underpriced Attention, alle drauf da oder stirbt das Ding morgen?
Boah, schwierig. Ich selber habe ihn jetzt noch nicht so stark genutzt. Also weder aus Content produzierender Sicht, ich habe jetzt noch nicht so viel Videocontent veröffentlicht bei LinkedIn, noch aus User-Sicht. Ich selber schaue mir den Videofeed nicht an. Weil ich sage, ey, ich habe so viel Videofeed bei TikTok und Instagram, wo ich auch auf Videofeed aus bin. Bei LinkedIn lese ich lieber noch. Deswegen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber ich würde sagen, 50-50. Ich glaube eher, dass sich der Text- und Beitragsfeed weiterhin durchsetzen wird. Auch weil viele Mitarbeiter vielleicht gar nicht vor die Kamera treten wollen. Und viele Leute auch sagen, ich schreibe viel lieber und dann bleibe ich doch lieber auf einer Plattform wie LinkedIn.
Ja, krass. Also es ist witzig, weil Sarah auch was sehr Ähnliches gesagt hat und das spiegelt auch mein Gefühl wieder. Alles ist Video, alles ist schnell und ich finde es so geil, dass LinkedIn das nicht ist. Ich finde es so geil, dass LinkedIn anders ist. Es ist so geil, dass LinkedIn fast schon so, es ist übertrieben, so ein bisschen so ein Schritt in so eine Vergangenheit an, aber es ist so, es ist einfach Text. Ich kann einen Text schreiben und der funktioniert auch. Und ich kann auch ein Foto reinpacken. Ich muss jetzt nicht noch ein Produktionsteam haben und mir noch ein 9:16 Video aus den Fingern saugen und das produzieren und auch für den Konsum. Weißt du, ist es auch mal geil, mal einfach einen Text zu lesen, statt nur Videos sich anzuschauen.
Absolut.
So.
Bin ich komplett bei dir. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, wo es mit dem Videofeed hingeht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der andere Feed Bestand haben will.
Ja. Okay, sehr aufregend. Ja. Sagen wir nochmal eine Frage. TikTok an sich wird ja auch krass gehypt, so als Employer-Branding-Kanal. Ne? Ja. Und du hast eben schon gesagt, man soll das machen, wo man Bock drauf hat. Oder wo man sich
starten.
Genau, starten, wo man sich auch echt und authentisch fühlt. Ne?
Ja.
Jetzt ist natürlich so viele junge Leute treiben sich bei TikTok rum. Gibt es da trotzdem irgendeine Form von Evergreen-Strategie oder Ansatz zu sagen, hey, wie knack ich TikTok, wenn ich jetzt nicht von Natur aus TikTok-affin User oder Userin bin?
Ich sag mal so, also TikTok ist ein super Kanal, um eine gewisse erste Awareness aufzubauen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du jetzt mit TikTok anfängst, du jetzt auch nicht sofort irgendwie eine Conversion in Bewerbungen hinkriegen wirst, auf gar keinen Fall. Aber es ist zumindest, solltest du auffindbar sein als Unternehmen und Leute sollten, wenn sie dich da suchen, weil 40% der Gen Z, und das ist einfach Fakt, nutzen jetzt schon Social Media als Suchmaschinen Nummer 1 und nicht mehr Google. Und das wird mehr und mehr.
Ja, so krass.
Das heißt, wenn du da einfach gar nicht zu finden bist, hast du eine Riesenchance verpasst, überhaupt stattzufinden in deiner Zielgruppe. Das heißt, irgendwie auffindbar zu sein, auf jeden Fall. Und das heißt nicht, dass du da jetzt täglich Videos veröffentlichen musst, sondern erstmal eine gewisse Präsenz als in Form als Kanal oder als Account zu haben, macht Sinn. Und dann hol deine Azubis und Studis mit ins Boot. Lass die doch mal einen TikTok-Account mit aufbauen. Mach das doch als Teil deines Ausbildungsgangs oder deines Studiengangs, indem du vielleicht auch interdisziplinär die Studis und Azubis zusammenbringst, dann die sich auch mal interdisziplinär kennen oder auch vielleicht jahrgangsübergreifend und ein Projekt draus machst und sagst so, pass mal auf, ihr habt jetzt so und so lange Zeit, überlegt euch doch mal eine Strategie und macht doch mal, begleitet doch mal euren Alltag. Weil letztlich ist Content von der Zielgruppe für die Zielgruppe am wichtigsten. Weil die wissen, was die anderen Leute sehen wollen. Die sind ja auch am nächsten dran. Und ihr habt die Leute ja schon mit im Boot. Also macht da keine Rocket Science draus, sondern nehmt eure eigenen Leute mit rein. Auch hier guckt, wer ist da vielleicht affin für. Und die nicht affin sind, selber vor der Kamera zu stehen, die haben vielleicht Bock, irgendwie eine Strategie im Hintergrund mitzuentwickeln. So, dann macht da doch ein Projekt draus und lasst die auch mal loslaufen damit. Weil was kann als Schlimmstes passieren? So, du baust eine Präsenz auf, die ist vielleicht nicht von Anfang an super, aber es sieht halt dann auch von Anfang an nicht direkt jeder. Ja. Probiert's doch.
Ja.
Und dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, auffindbar zu sein. Und dann könnt ihr ja weiter aufbauen. So hab ich damals Siemens Ausbildungsaccount bei Instagram angefangen aufzubauen. Wir hatten nichts. Inzwischen ist es der größte private Ausbildungsaccount Deutschlands für ein Unternehmen.
Congrats, stark.
Und es hieß so, ja, lass die Marketingmäuse mal machen. Und jetzt sind wir, also wie gesagt, ich bin ja schon länger nicht mehr dabei, aber ich glaube, das letzte Mal, weil ich geguckt habe, waren über 12.000 Follower nur auf einem reinen, nur Ausbildungsaccount von einem Unternehmen. Und es ist die eigene Community, die daraus entwickelt ist. Es ist, dass inzwischen Bewerbungen darüber reingehen. Das hat lange gedauert. Das hat mehrere Jahre gedauert, bis wir wirklich tracken konnten, dass Bewerbungen reingehen. Aber inzwischen ist es ein super wichtiger Kanal. Deswegen lohnt es sich einfach anzufangen.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort und ein ganz toller Call to Action. Wir haben am Ende immer noch zwei finale Fragen. Mhm. Einmal, was ist so das, der geilste Scheiß, den du auf Social letztens oder kürzlich, wie sagt man am besten, kürzlich gesehen hast?
In Bezug auf Employer Branding, ich bin Riesenfan von der Hitchler-Familie, von Hitchies.
Ah, ich hatte die eben auch als Beispiel im Kopf. Ja, weil als ich die TikTok-Frage gestellt hatte, dann ist, weil er ist so real und er funktioniert so gut auf TikTok. Und er hat ja, glaube ich, den Hitchler-Account und er hat ja auch einen privaten Account mittlerweile. Und er macht das, die machen das so geil und das ist einfach Herzblut. Ja, du merkst das.
Und das ist es, ne? Es ist Herzblut, es ist echt, es ist authentisch. Und ich finde, es ist halt einfach super smart, Philipp da auch als Personal Brand einfach zu platzieren. Weil wie cool und nahbar kann er bitte ein CEO sein? Ich glaube, die letzte Aktion, die sie hatten, war irgendwie mit so einer Jacke, die irgendjemand für sie gemacht hat, mit so einer personalisierten Hitchies-Jacke. Und die machen das ja mit so viel Liebe zum Detail so viel Charme, dass ich sage, die sind für mich eigentlich immer ganz oben in meinen Tops, was ich so sehe.
Ja, cool.
Und das Video, was ich, von dem ich dir gerade erzählt habe, fand ich auch, da heißt es so scheiß mit diesem kleinen Familienbauunternehmen, die da mit den geringsten Mitteln einfach so ein sweetes Video gemacht haben, wo sie auch eine riesen Awareness bekommen haben.
Ja, wir schauen mal, ob wir das irgendwie ausbuddeln können und in die Shownotes packen, das wäre richtig nice.
Ja.
Toll, und dann allerletzte Frage, wer sollte nach dir auf dem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Ich hätte da mehrere Personen im Kopf. Wer mir spontan einfiel, auch jetzt über das Thema LinkedIn und wie man auch im Unternehmen vielleicht Menschen Unterstützung geben kann oder auch für LinkedIn empowern kann, ist mir die Gründerin von Scribe oder eine der Gründerinnen von Scribe eingefallen. Mhm. Das ist ein Startup, die sind auch hier in Berlin, die gerade ein Content-Creator-Tool entwickeln, wo das ganze Tool mit AI zusammen auch dir Content-Ideen ausspuckt und dich da auch so ein bisschen unterstützt, auch Content zu formulieren und in Form zu bringen. Das ist die Eva Eck, heißt sie. Die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten, wenn es auch so ein bisschen nochmal aus der Employer Learning Blase geht und LinkedIn, würde ich die Johanna Geisler hier sehen.
Ja.
Die finde ich sehr stark. Und jemand, der auch aus dem Konzernumfeld kommt und inzwischen sich komplett mit Social Media selbstständig gemacht hat, wäre die Emma Hagen. Die könnte ich mir auch vorstellen.
Was machen Johanna und Emma?
Johanna ist selbstständig im Bereich Employer Branding und Recruiting. Ganz viel Erfahrung und berät auch Unternehmen, ist da sehr stark unterwegs, vor allem im Mittelstand, wie Mittelstand Social Media beispielsweise auch für sich nutzen kann.
Wow, White Spot, ne? Da gibt es noch viel zu tun.
Ja, absolut. Macht aber auch mit sehr viel Herzblut.
Schön.
Und Emma kommt aus dem Konzern, war lange bei Peek und Cloppenburg im oberen Management und hat sich jetzt selbstständig gemacht als Personal Brand über verschiedene Kanäle. Ist sie unterwegs und spricht unter anderem auch zu Leadership, aber auch wie sie sich auf Social Media gerade selbstständig macht. Das
war
interessant.
Cool. Hey, das klingt richtig, richtig stark. Danke für die ganzen Tipps und auch vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und Input. Das war ganz fantastisch.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sam hier. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt uns wie immer Feedback, Ideen, Inspiration und teilt den Podcast weiter, denn je mehr Leute zuhören, desto mehr spannende Gäste können wir einladen. Vielen lieben Dank und habt noch einen ganz tollen Tag. Tschüss!